Think Tax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von ThinkTax, unserem Podcast. Ich darf im Studio begrüßen meinen Kollegen Rechtsanwalt Patrick Schultes. Hi Patrick.
Hi Florian.
Ja, schön, dass du Zeit hast. Wir beschäftigen uns heute mit dem Joint Venture, schauen uns einmal an, wo liegen die riesigen Vorteile, was gibt es vielleicht für Chancen, und da haben wir gerade einen Praxisfall, den du mitgebracht hast.
Ja, wir haben eine Mandantin, die ist sehr erfolgreich im Bereich der Produktion von Lederwaren. Und jetzt möchte sie einen Joint Venture mit einem anderen Unternehmer eingehen, der Laptop-Taschen herstellt. Und die beiden überlegen nun, ein gemeinsames Produkt auf den Markt zu bringen und wollen dafür sich eben in einem Joint Venture zusammenschließen. Wir wollen uns jetzt heute einmal anschauen, was muss unsere Mandantin alles beachten. Und da gab es so ein paar Fallstricke bei uns, wo wir gesagt haben, da muss man in einem Joint Venture aufpassen. Und das eignet sich doch perfekt für unsere Podcast-Folge.
Ja, absolut. Ich mache mal den ersten Aufschlag und wir schauen einmal von oben drauf, bevor wir dann nochmal auch Sie, liebe Zuhörer, für ein paar spezielle Themen sensibilisieren möchten. Also, ja, gemeinsames Wagnis. Im Endeffekt müssen wir erstmal unterscheiden, gibt es ein vertragliches Joint Venture oder ein gesellschaftsrechtliches. Wir haben hier immer ein gesellschaftsrechtliches Joint Venture, was bedeutet, wir haben eine Gesellschaft, die nach außen hin auch auftritt, wo sich quasi die beiden Partner oder mehr Partner dann beteiligen. Die Rechtsform dieser Gesellschaft ist grundsätzlich frei wählbar. In der Praxis haben wir häufig die GmbH als Kapitalgesellschaft oder auch das Konstrukt der GmbH und Co. KG, also eine Personengesellschaft. Was man natürlich in den aktuellen Zeiten auch zudem sieht, sind grenzüberschreitende Konstrukte. Das heißt, hier muss man immer auch schauen, wie ist das rechtliche und das steuerliche System quasi in den einzelnen Ländern, die dann hier eben mit verbunden werden. Ja, vielleicht noch kurz zu den Vorteilen, ganz generalistisch. Ich habe eine gemeinsame Struktur, die natürlich sehr flexibel ausgestaltet werden kann. Ja, ich habe viel Gestaltungsspielraum, ich kann die Einflussmöglichkeiten bestimmen, ich kann schauen, welche Synergieeffekte ergeben sich, welche Benefits kann jeder Partner mit einbringen, und schlussendlich natürlich auch ein Kostenfaktor. Die Investitionskosten für das neue Projekt werden auf die Partner in der Regel umgelegt. Darum geht es nämlich auch. Also was ist so die Zielsetzung? Es werden Investitionen getätigt, es werden Vorhaben, Projekte quasi verwirklicht. Man möchte ja neue Märkte erschließen, man möchte vielleicht auch ein neues Produkt entwickeln, ja, und man möchte das nicht alleine machen, sondern man möchte die Kosten, das Risiko, ja, das Know-how teilen, und man möchte quasi ein Projekt gemeinsam stemmen, ohne dass man die beiden Partner irgendwie gesellschaftsrechtlich, steuerrechtlich verbunden sind. Es sind zwei Unternehmen, die komplett standalone am Markt auftreten, sich aber eben hier für dieses Projekt dann zusammentun. Ja, auf der Risikoseite, man muss natürlich aufpassen, dass hier jeder seinen Benefit einbringt und es nicht ausgenutzt wird, ja, dass nicht der eine mehr Zeit, Geld investiert, dass man vielleicht auch aufpasst, dass das Vermögen, dass das Know-how geschützt wird, ja, dass sich der Koordinationsaufwand in Grenzen hält, dass eben hier nicht unnötig dann Ressourcen quasi verbraten werden. Wie war das bei unserer Mandantin? Also was war da die Stoßrichtung, Patrick? Warum hat man sich dafür entschieden?
Ja, das war genau die richtigen Punkte, die du schon angesprochen hast. Es ging tatsächlich darum einfach, dass man das Know-how, was beide in diesen sehr speziellen Bereichen hatten, bündelt und dass man das einfach gemeinsam nutzen kann. Also wirklich ein Zusammenschluss von intelligenten Systemen sozusagen. Das Risiko war unserer Mandantin aber auch sehr wichtig. Die war nämlich gerade noch sehr jung auf dem Markt und hatte einfach Angst, dass der Joint-Venture-Partner so ein bisschen sich im Bereich Lederwaren abschaut, wie das eigentlich funktioniert, und dann letztendlich auch das in sein eigenes Unternehmen tragen kann. Also das waren so ein bisschen die Stoßrichtungen, die wir auch in der Ausgestaltung rechtlich beachten mussten, nämlich dass wir dafür sorgen, dass das Unternehmen fliegen kann und dass gewisse Geschäftsführungsmaßnahmen möglich sind. Gleichzeitig mussten wir unsere Mandantin aber auch schützen, dass das Know-how, was sie schon bei sich generiert hatte, auch bei ihr bleibt.
Das bedeutet also, in der Praxis ist ganz wichtig, diese Vereinbarung, wo man dann quasi auch alles regelt. Es gibt ja hier verschiedene Leistungsbeziehungen, die dann auch vereinbart werden. Wie geht man da vor? Also es gibt ja, wie du gerade gesagt hast, auch ein gewisses Risiko für unsere Mandantin. Was sind da so Themen, auf die man achten sollte?
Ja, das ist ein super Punkt. Du hast es schon angesprochen. Wir haben tatsächlich verschiedene rechtliche Ebenen, wo man diese Regelung treffen kann. Das ist einmal der Gesellschaftsvertrag, aber häufig auch eine Joint-Venture-Vereinbarung speziell. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leistungsbeziehung per se. Also das war jetzt in unserem Fall sogar so, dass die Mandantin dann auch die Lederwaren dem Joint Venture zur Verfügung gestellt hatte. Also da muss man so ein bisschen schauen, wo man die Regelung letztendlich trifft. Bei uns die wichtigste Frage war dann tatsächlich, und das ist häufig der Fall, wie ist eigentlich die Aufteilung in dem Joint Venture? Bei uns war es jetzt eine 50-50-Beteiligung, also wirklich eine hälftige Aufteilung. Manchmal gibt es auch 51-49. Das ist natürlich ganz entscheidend dafür, wie das Joint Venture letztendlich funktioniert, ob sich da einer im Prinzip alleine durchsetzen kann oder ob wir wirklich eine paritätische Beteiligung haben. Bei uns war es jetzt wirklich 50-50 und das birgt gewisse Risiken. Nämlich, wir müssen dann absichern, was passiert, wenn wir Pattsituationen haben. Wenn der eine sagt, ich möchte X, der andere sagt, ich möchte Y, dann kommen wir nicht weiter. Dann können wir letztendlich beides nicht machen. Und da muss man gewisse Regelungen finden, was in solchen Konfliktsituationen passiert. Da gibt es verschiedene Gestaltungsinstrumente, die haben rechtlich ganz, ganz spannende Namen wie Russian Roulette-Klauseln oder Texas Shootout-Klauseln, sizilianische Öffnung gibt es auch. Letztendlich sind das alles Mechanismen, wie wir für beide Parteien fair regeln können, wer letztendlich in der Gesellschaft verbleibt oder möglicherweise den anderen ausschließen oder auskaufen kann. Das sind einfach wirklich Konfliktsituationen, die durch solche Regelungen bereinigt werden. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir schon auch bei 50-50 Beteiligungen die Parteien absichern, auch dass durch spätere Kapitalmaßnahmen auch dort keine Verwässerung der Beteiligungsrechte eintritt. Also wir können regeln, dass Veränderung der Kapitalbeteiligung sich erst ab einer bestimmten Größe auf das Stimmrecht auswirken oder auch qualifizierte Mehrheitserfordernisse schon vorsehen. Damit verknüpft ist häufig die Frage, ist man auch offen für weitere beteiligt? Ich habe es schon angedeutet. Möchte man eventuell weitere Partner aufnehmen? Sollen die Anteile übertragbar sein? Gibt es bestimmte Verkaufs- und Kaufpflichten letztendlich? Sollen Regelungen getroffen werden, ob jemand ein Good Lever oder ein Bad Lever sein kann? Das sind alles letztendlich rechtliche Themen. Aber auch da ist es ganz wichtig zu schauen, möchte man in Zukunft sich öffnen für einen weiteren Investor? Soll das möglich sein? Oder möchte man wirklich in dieser Zweierkonstellation letztendlich bleiben. Diese Beteiligungsverhältnisse haben auch steuerrechtlich eine Bedeutung, Florian.
Genau, es ist natürlich nicht so hochgehängt jetzt wie dann die rechtlichen, aber auch steuerlich sollte man hier ein bisschen aufpassen. Du hast gerade gesagt, in der Regel, ja, 50-50 muss ein bisschen aufpassen. Natürlich kann es auch sein, dass der eine deutlich weniger Beteiligungsverhältnisse hat. Also die Fixierung dieser Beteiligungsverhältnisse ist sehr, sehr wichtig. Warum? Gerade im internationalen Zusammenspiel ist es so, dass die Ermäßigung auf Quellensteuer häufig an eine Quote verknüpft sind. Das bedeutet, ich habe irgendwie ein erfolgreiches Joint Venture und ich möchte da irgendwie auch mal Geld rausziehen, möchte in, je nachdem wie die Struktur ist, in eine andere Kapitalgesellschaft ausschütten. Und da kann es eben sein, dass man nur von einer sehr günstigen Dividendenbesteuerung in Anspruch nehmen kann, wenn man eine gewisse Beteiligungsquote erfüllt. Die liegt in der Regel bei 25% oder 10%. Ja. Kommt immer ein bisschen drauf an, für Gewerbesteuer 15, für Körperschaftsteuer 10. Wenn man international unterwegs ist, habe ich dann oftmals 25%. Hier muss man einfach schauen, welche Gesellschaftsform ist es, wo sitzen die Gesellschaften, aber so als Faustregel, wenn man eine Beteiligungsquote von unter 25% hat, sollte man das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ja, wo es auch immer mal Probleme gibt, Patrick, das ist das Thema Geschäftsführung. Je nachdem, wie man es ausgestaltet, könnte es zu einer Lähmung kommen. Was macht man da in der Praxis?
Ja, das war bei uns tatsächlich wirklich ein wichtiger Punkt, auch für die Mandantin. Die wollte nicht nur in dieser Zuliefererrolle bleiben, dass sie einfach nur die Lederwaren zur Verfügung stellt, sondern wollte auch aktiv im Chefsessel sitzen und Sachen mitentscheiden. Und das war natürlich für die Ausgestaltung auch ganz bedeutend. Bei uns haben wir es dann so gemacht, dass jeder Gesellschafter einen Geschäftsführerposten besetzen konnte. Der andere Gesellschafter war dann jeweils verpflichtet, dem auch zuzustimmen. Auch hier haben wir natürlich möglicherweise wieder eine Pattsituation in der Geschäftsführung. Deswegen hatten wir das hier sogar so gelöst, dass wir einen gemeinsamen dritten Geschäftsführer bestellt hatten, der das Vertrauen von beiden Parteien genossen hat. Und das ist natürlich gut, weil man kann die Pattsituation auf Ebene der Geschäftsführung verhindern. Man muss dann natürlich immer aufpassen, dass es auch sehr weitgehende Einflussmöglichkeiten für diesen dritten Geschäftsführer sind, der immer das Zünglein an der Waage sein kann. Das heißt, da muss man schauen, ob man da jemanden zur Verfügung hat. Gleichzeitig haben wir einen Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte aufgesetzt, dass eben ganz bedeutende Geschäfte nur mit Zustimmung der beiden Parteien getroffen werden konnten. Zudem hatten wir jetzt hier noch eine weitere Regelung aufgenommen, dass bestimmte zu treffende Entscheidungen bereits im Grundlagenvertrag festgelegt wurden und die Gesellschafter sich eben verpflichtet haben, in der Gesellschafterversammlung der Projektgesellschaft dann auch entsprechend die Stimmabgabe vorzunehmen. Das betraf ganz spezielle Punkte wie die Ausschüttungspolitik, die man einfach schon vorher festlegen wollte, oder auch Liefer- und Leistungsbeziehungen des Joint Ventures. Ja, das waren in unserem Fall die zwei wichtigsten Punkte. In einem Joint Venture Vertrag gibt es natürlich noch weitere Regelungen, die man aufnehmen kann. Die enthalten häufig Stimmbindungsvereinbarungen, aber auch ganz wichtig sind häufig Informations- und Reportingpflichten, insbesondere dann, wenn ein Gesellschafter möglicherweise nicht in der Geschäftsführung sitzt und nicht alles mitbekommt, dann muss natürlich auch sichergestellt sein, dass der alle Informationen hat, die er braucht. Natürlich, ganz wichtiger Punkt ist immer noch die Finanzierung des Joint Ventures. Auch das sollte man von Anfang an festlegen, wer ist verpflichtet, welche Beiträge zu bringen, wer stellt welche Finanzmittel. Und ein ganz wichtiger Punkt bei uns war noch, das hatten wir schon angedeutet, eben das Wettbewerbsverbot. Da muss man immer schauen, ist das umsetzbar? Man muss genau definieren, wo das Wettbewerbsverbot letztendlich liegen soll, um den eigentlichen Spielraum auch der Muttergesellschaften dann nicht zu gefährden. Zudem sollte man auch noch denken an Kundenschutzverbote und Abwerbeverbote. Also das ist häufig auch ein wichtiger Punkt in Joint-Venture-Vereinbarungen. Ja, dann gehen wir mal zum steuerlichen Part über, Florian. Die Bilanzierung eines Anteils richtet sich ja vor allem nach der Rechtsform, nehme ich an.
Genau, vollkommen richtig. Und wir schauen uns ja mal so ein paar steuerliche Besonderheiten an. Die Struktur ist ja in der Regel, also wir haben ja so Gesellschaften häufig auch als Kapitalgesellschaft strukturiert, einfach auch aus Haftungsgründen und diversen anderen Themen. Also haben wir ja gerade gesagt, in der Praxis häufig Kapitalgesellschaften. Auch die Partner sind häufig als Kapitalgesellschaft strukturiert. Das heißt, nur um das mal jetzt vielleicht auch vors geistige Auge zu zaubern. Wir haben im Endeffekt, sagen wir mal, zwei Partner. Die beiden Partner sind jeweils als Kapitalgesellschaft ja quasi organisiert. Unten drunter hängt dann das Joint Venture. Beide sind, sagen wir jetzt mal, 50-50 beteiligt. Darunter hängen dann vielleicht weitere Kapitalgesellschaften, weil man eben sagt, man entwickelt drei Produkte und jedes Produkt in der eigenen Kapitalgesellschaft. So ist jetzt mal die Beispielstruktur. Und bei diesem Joint Venture stellt sich halt eben die Frage, Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. In der Regel nimmt man eine Kapitalgesellschaft, so einfach kann man es aber nicht sagen, denn im Rahmen dieser steuerlichen Planung gibt es drei Sachen, die man zwingend beachten soll. Das eine ist die steuerfreie Errichtung. Das bedeutet, wie bekomme ich es eigentlich hin, ohne stille Reserven aufzudecken, ohne Gewinnrealisierung, das Betriebsvermögen, was vielleicht bei den einzelnen Partnern liegt, in diese Gesellschaft zu übertragen. Also die Errichtung ohne steuerliche Konsequenzen sollte man zwingend prüfen. Daneben geht es dann um die Minimierung der laufenden Steuerbelastung. Das bedeutet, wie kann ich es vielleicht erreichen, meine Steuerquote, gerade wenn im grenzüberschreitenden Verkehr dann eben Dinge passieren, wie kann ich die vielleicht reduzieren? Und das dritte, Exit, Auflösung, Rückabwicklung, wie kann ich da steuerliche Kosten vielleicht vermeiden, wenn denn dann ich irgendwann auch hier mal Gewinne realisieren kann. Vielleicht noch kurz zur Rechtsformwahl in Bezug auf die Reduzierung der Steuerbelastung insgesamt. Natürlich ist klar, dass immer dort besteuert wird, wo auch die geschäftlichen Aktivitäten durchgeführt wird. Ja, es gibt Ausnahmen. Ich denke jetzt gerade an Digitalkonzerne und digitale Geschäftsmodelle. Ist ein Sonderthema, wo man mittlerweile auch da abstellt, wo sitzen die Nutzer? Ja, wo wird quasi auch ja das Wachstum generiert? Aber in der Regel ist es dort, wo die Aktivität, wo das Unternehmen sitzt, dann auch eben besteuert wird. Und wenn ich halt eben mein unternehmerisches Engagement in einem Hochsteuerland verwurzelt habe, dann ist natürlich auch die Optimierung von Rechtsform und Standort eben schwierig. Also ich muss hier auch schauen, gerade haben wir eingangs gesagt, häufig grenzüberschreitende Sachverhalte, macht es vielleicht Sinn, mein Joint Venture in ein Land zu legen, wo ich vielleicht eine niedrigere Besteuerung habe als hier in Deutschland, wo ich bei einer Kapitalgesellschaft bei etwa 30% liege.
Das bedeutet, sehen wir auch tatsächlich immer häufiger in der Praxis, dass gerade das auch gemacht wird. Diese Joint Ventures, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, sind häufig grenzüberschreitend, sodass die häufig auch im Ausland belegen sind.
Das ist auch, wir haben ja jetzt gerade schon das Auslandsthema, spielt natürlich auch bei der Rechtsformwahl rein, denn das wissen viele nicht, diese Personengesellschaft, die bei uns ja relativ prominent ist, das gibt's häufig in anderen Ländern gar nicht so, beziehungsweise Auslandsinvestoren haben vielleicht auch gewisse Einwendungen gegen eine deutsche Joint Venture Personengesellschaft, ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen, muss auch viel erklären. Aber das muss man auch sagen, wenn es um die Errichtung geht eines solchen Konstruktes, da ist die Personengesellschaft wieder im Vorteil. Weil hier habe ich beispielsweise die Möglichkeit, wenn der eine eine Produktion einbringt, dass er das steuerneutral hinbekommt. Ja, geht bei der Kapitalgesellschaft grundsätzlich auch. Aber bei der Personengesellschaft kann ich unter gewissen Voraussetzungen auch einzelne wesentliche Betriebsgrundlagen zurückbehalten. Bedeutet, der eine Partner sagt vielleicht, ich will meinen kompletten Betrieb jetzt hier reinbringen, aber ich habe da noch ein Grundstück, das soll jetzt hier nicht in dieses gemeinschaftliche Unternehmen rein, dann kann ich das zurückbehalten. Also man muss immer schauen, es gibt nicht die perfekte Rechtsform, aber in der Praxis ist die Kapitalgesellschaft eben eher auf Platz 1 und das hat einen entscheidenden Grund, auch bei der Veräußerung natürlich von der Kapitalgesellschaft, wenn ich komplett im Inland bin, habe ich da einfach beim Exit eine deutlich günstigere Besteuerung, wobei man auch dazu sagen muss, da ja eine Personengesellschaft transparent ist, ich schaue immer durch eine Personengesellschaft durch, unter bestimmten Voraussetzungen kann eben auch ein Joint Venture, was als Personengesellschaft organisiert ist, von der Steuerbefreiung Gebrauch machen, sodass im Ergebnis, je nachdem wie ich es aufbaue, bis zu 95%, wenn ich die komplette Gesellschaft vielleicht veräußern möchte, dann eben steuerfrei sind. Also hier muss man auch ein bisschen aufschauen. Die perfekte Rechtsform, Patrick, so viel muss ich leider sagen, gibt es nicht. Aber gerade im Bereich Auslandsinvestoren oder internationaler Geschäftsverkehr bietet sich eher die Kapitalgesellschaft an.
Spannend, ja. Also da sind wirklich viele, viele Punkte, die man bedenken kann, auch aus steuerlicher Sicht. Wir haben viel versucht anzureißen. Es sind ganz viele Punkte, die man bei der Errichtung eines Joint Ventures beachten kann und sollte und zumindest mal durchdacht haben sollte. Vielen Dank dir, Florian, für deine Ausführungen.
Und ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.